Ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, dass wir als Ärzte von der Datenflut überfordert sind, die auf uns einströmt.
Glaubst du denn, dass man damit früher dran ist als die hemodynamischen Parameter, die wir sonst so messen?
Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Studie.
Was ich vor allem an dieser Studie cool finde, es sind ja nur 60 Patienten und man schafft es trotzdem mit einem coolen Studiendesign mit 60 Patienten in Circulation reinzukommen.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Cardio-Quartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Ehling. Ich bin Oberarzt an der Uni in Göttingen. Und mit mir begrüßen Sie zum Cardio-Quartett Frau Dr. Rüback, niedergelassene Kardiologin in Dessau.
Ja, hallo zusammen.
Felix Jansen, Oberarzt an der Uniklinik in Bonn.
Hallo.
Und Javid Hashemi, er ist Assistenzarzt an der Charité am Campus Virchow-Klinikum in Berlin.
Hallo in die Runde.
Ja, es freut mich. Wir machen jetzt die zweite Folge und wir stellen Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus dem Bereich der Herzinsuffizienz vor. Und unser Ziel ist es, dass wir Ihnen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Herzinsuffizienz darbieten. Das ist ein Podcast von der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der vorgestellten Studien entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und dann würde ich direkt Felix bitten, mit der Remote Speech Analysis Studie anzufangen.
Sehr gerne, Stefan, vielen Dank. Ich lege direkt los. Remote Speech Analysis in Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz. Das ist eine Studie, die Anfang des Jahres publiziert worden ist in Jakarta Failure von Amir et al. Aus einer israelischen Arbeitsgruppe. Und die Autoren haben sich gefragt, wie kann man es schaffen oder was kann man für digitale Tools nutzen, um drohende Dekompensationen von Herzinsuffizienzpatienten im ambulanten Setting früher zu erkennen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und die haben in dieser Studie eine Smartphone-App untersucht und diese Smartphone-App hat die besondere Funktion, dass sie Sprachcharakteristika evaluieren kann und auswerten kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und die Autoren haben in dieser Studie 40 Patienten untersucht mit akut dekompensierter Herzinsuffizienz. Sie sind hospitalisiert worden in Israel, waren eben dekompensiert und haben in diesem Stadium 5 Sätze vorgelesen in ihrer Muttersprache. Und diese App hat diese Sätze eben gespeichert, ausgewertet, auf dem Server gepackt. Und dann sind die Patienten rekompensiert worden. Und vor Entlassung haben sie erneut die gleichen 5 Sätze vorgelesen, wieder in die App gesprochen. Und die App hat dann diese beiden Tonaufnahmen verglichen. Einmal im akut dekompensierten Stadium bei Aufnahme und einmal im rekompensierten Stadium bei Entlassung. Und dann sind die Stimm- und Sprachqualitäten verglichen worden. Und tatsächlich war es so, dass diese App in der Lage war, da signifikante Unterschiede festzustellen zwischen dem dekompensierten und dem rekompensierten Stadium, sodass letztendlich bei 90% der Patienten wirklich signifikante Unterschiede nachweisbar waren, sodass die Autoren schlussfolgern, dass so eine Spracherkennungs-App, da gibt es mehrere, nicht nur diese eine Hero-App, die hier untersucht worden ist in der Studie, dass so eine Spracherkennungs-App perspektivisch möglicherweise in der Lage ist, zusätzlich zu etablierten Verfahren wie Gewicht, Blutdruck, Herzfrequenzmessung, Sauerstoffmessung und so weiter, was man eben ambulant schon gut durchführen kann, ergänzend eben noch die Sprachanalyse durchzuführen, um da drohende Dekompensationen früher zu erkennen und eben entsprechend zu behandeln. Genau, das war die Studie soweit. Es gibt auch Limitationen, kleine Kohorte natürlich mit 40 Patienten. Es ist auch nur eine kurze Zeit analysiert worden. 1,7 Minuten hat da eine Tonaufnahme gedauert. Aber insgesamt in meinen Augen schon ein spannendes Forschungsfeld. Und eben diese Frage, wie kann man jetzt die akuten Dekompensationen früher erkennen im ambulanten Setting, das ist, glaube ich, hochrelevant. Und insofern finde ich das total spannend, was hier untersucht worden ist in dieser Studie.
Jetzt frage ich mich, wie kann das in die Praxis gebracht werden? Also Telemedizin ist ja momentan in Deutschland sehr im Kommen. Ich hatte gerade neulich mit Friedrich Köhler dazu ein Gespräch, dass es jetzt einen regelrechten Anspruch gibt der Versicherten auf telemedizinische Versorgung. Und Das heißt, muss ich mir jetzt vorstellen, die sprechen zu Hause, sprechen die Patienten in ihre telemedizinische Schaltzentrale einen Satz, mir geht es heute gut und das wird analysiert und dann wird direkt der Rettungswagen gerufen? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, also das ist natürlich die Wunschvorstellung, die Autoren hier auch diskutieren und formulieren. Jetzt muss man natürlich sagen, es sind jetzt hier in dieser Studie nur zwei Stadien ja untersucht worden. Ne? Einmal akute Dekompensation mit der Notwendigkeit der Hospitalisierung und dann eben die Rekompensierung. Und dazwischen gibt es natürlich eine ganze Reihe an Phasen. Und ob die App jetzt tatsächlich oder grundsätzlich so Speech-Analysis-Verfahren tatsächlich so genau sind, um diese feinen Schritte von der vom rekompensierten Stadium hin zur drohenden Dekompensation tatsächlich so genau zu erkennen, müssen weitere Studien natürlich noch zeigen, auch in größeren Kohorten. Aber das wäre theoretisch die Wunschvorstellung. Das ist dann auch grundsätzlich denkbar, dass das über Siri, über Alexa oder so funktioniert, die ja dauerhaft vielleicht dann auch die Sprache erkennen. Muss man natürlich auch wieder aufpassen, was Datenschutz angeht und Datentransfer. Aber das ist tatsächlich die Wunschvorstellung, so wie du das eben formuliert hast, Stefan, dass das hilfreich ist, um Dekompensation zu erkennen.
Also wenn ich mir so überlege, dann würde ja dieses ganze telemedizinische Konzept, Waage und Blutdruck und was wir nicht alles haben, eigentlich überflüssig sein, oder? Wenn ich das jetzt die akute Dekompensation damit schon erkenne. Und zweite Frage, haben die das mal verglichen, vielleicht so mit Optiwall-Parametern im telemedizinischen Setting oder nach neueren mit CardioMEMS? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Das wäre ja schon interessant.
Finde ich ja super, super Frage. Also das ist jetzt nicht untersucht worden, aber das ist ja tatsächlich spannend, ne, dass man CardioMEMS-Patienten untersucht. CardioMEMS ist ja so ein Verfahren. Wir kennen es ja wahrscheinlich alle, aber ich weiß nicht, ob es jeder Zuhörer auch kennt, aber so, wo Drucksensoren in die Lungenarterie eingebracht werden, um den Pulmonaldruck dauerhaft zu messen. Das können die Patienten auch selber abfragen und es ihrem Arzt zuschicken. Und das wäre tatsächlich spannend, ob das damit korreliert, ja.
Ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, dass wir als Ärzte von der Datenflut überfordert sind, die auf uns einströmt.
Ja, wobei diese Studie ja die App, also die Firma mittels KI ausgewertet hat. Ne? Also der Arzt hatte tatsächlich dann nur die Daten, also die Endergebnisse bekommen.
Also natürlich wird das eine Herausforderung sein, aber das sehen wir an allen Fronten. Also auch die Apple Heart Study oder so, wir sehen das ja an vielen verschiedenen Fronten, dass die Daten auf uns zurasen. Aber Stefan hat ja eben auch Friedrich Köhler ja erwähnt mit ThemaF. Eine der wenigen Studien, die ja gezeigt haben, dass man sagen frühzeitig intervenieren kann auch. Das ist ja eine Evidenz, die zum Beispiel bei CardioMEMS und so ja noch stark diskutiert wird, ob man da genügend Evidenz da hat, ob das nicht sagen viel zu spät ist, wenn das Signal aufleuchtet, ob es dann nicht viel zu spät ist zu intervenieren. Und das finde ich, glaube ich, eigentlich ganz, ganz spannend. Bei dem, was du vorgestellt hast, Felix, glaubst du denn, dass man damit früher dran ist, als die hemodynamischen Parameter, die wir sonst so messen? Ich meine, du bist ja invasiv tätig. Wie schätzt du das ein?
Also invasiv bist du natürlich immer genauer vor Ort. Das sind ja genau die Drücke, die du wissen möchtest, aber es sind natürlich auch invasive Verfahren. Das ist ja auch ein Nachteil von CardioMEMS. Und deswegen finde ich diese Idee hier, es ist grundsätzlich nicht teuer, es ist einfach zugänglich, es ist nicht invasiv. Es ist grundsätzlich für jeden verfügbar. Das ist schon das Attraktive daran. Und ich meine, die machen sich zunutze, die gehen davon aus, dass im Rahmen der Herzinsuffizienz es zu einer Schwellung des gesamten Mund-Rachen-Raums kommt, der Stimmbänder. Und das ist letztendlich die Veränderung der Sprachqualität verursacht. Insofern dieses wenig Invasive ist das Attraktive in dem Konzept.
Ja, also in meiner Vorstellung war das immer der Grund, warum diese interventionelleren Studien halt häufig vielleicht nicht die Evidenz aufzeigten, die wir uns erwünscht haben, ist, also Patienten fühlen sich schlapper, Patienten haben Luftnot, aber so richtig greifbar, messbare Parameter haben wir dafür noch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind sensitiver, also das Gefühl, was die Patienten selber haben, ist sensitiver als unsere Parameter. Und da denke ich mir so, also wenn diese Lücke vielleicht geschlossen werden kann, zumindest zu einem Teil, mit so einem neuen Device, niedrigschwellig, ist natürlich mega cool.
Interessanter Gedanke, ja.
Man kann ja auch das Ganze mit einem Anruf verbinden, bevor der Rettungswagen kommt.
Ich stelle mir gerade ein paar von meinen Patienten vor, die schon wieder den Rettungswagen vor der Tür stehen haben und dann total genervt sind, weil sie sich noch nicht so weit fühlen. Aber Na gut, ich kann vielleicht einfach mal weitermachen.
Gerne.
Ich wollte die zweite Studie heute vorstellen, die MPAC-HF-Studie. MPAC-HF war aus Jena initiiert, vor allem federführend von Christian Schulze. Ich war da einer der Co-Autoren, ehrlich gesagt sogar der einzige Nicht-Jena-Co-Autor, weil ich in der Studie eben auch aktiv beteiligt war. Und es ging dabei um die Rolle von Empagliflozin bei akuter Herzinsuffizienz. Ich glaube, man muss sich da in Erinnerung rufen, dass wir für akute Herzinsuffizienz eigentlich seit 60 Jahren immer das Gleiche machen, nämlich Furosemid geben. Und vielleicht ist das Neueste, was dazugekommen ist, dass wir eine nicht-invasive Beatmung machen. Ansonsten hat sich die Therapie ja nicht wirklich weiter bewegt, weil alle Studien, die wir in der akuten Herzinsuffizienz versucht haben, die haben ja nicht funktioniert. Und für Empagliflozin, beziehungsweise natürlich genauso Dapagliflozin, haben wir ja jetzt eine neue Standardtherapie in der Herzinsuffizienz etabliert. Aber der aktuelle Standard lautet, ein Patient, bevor er entlassen wird, sollte alle vier Grundpfeiler der Herzinsuffizienz bekommen. Das heißt, die Frage der Studie war, wann kann man sinnvoll und früh anfangen nach einer Dekompensation? Und hier wurden Patienten 12 Stunden nach der Krankenhausaufnahme wegen akuter Herzinsuffizienz randomisiert, erhielten entweder Placebo oder Empagliflozin 25 Milligramm, doppelblind. Und der primäre Endpunkt war die kumulative Urinausscheidung über 5 Tage nach Studieneinschluss. 60 Patienten wurden eingeschlossen. Es wurden insgesamt 89 Patienten gescreent und 30 kamen in die EMPA und 30 in die Placebo-Gruppe. Und Einschlusskriterium war akut dekompensierte Herzinsuffizienz. Die Patienten konnten Diabetiker sein, mussten es aber nicht. Ausschlusskriterium war ein Typ-1-Diabetes und eine GFR unter 30 Milliliter pro Minute. Außerdem bereits bestehende SGLT2-Inhibitortherapie. 40% der eingeschlossenen Patienten waren weiblich. 40% waren Typ-2-Diabetiker. Ungefähr die Hälfte hatte Vorhofflimmern. Die mittlere EF lag um die 45%. 70% der Patienten hatten eine nicht-ischämische Kardiomyopathie. Und etwas über 50% der Patienten hatten ein de novo Heart-Failure-Ereignis. Das heißt, da war keine Herzinsuffizienz vorher bekannt. Das Ergebnis war hoch beeindruckend für meine Begriffe. Wurde auch von Christian Schulze beim AHA vorgestellt als Late-Breaker. Es kam nämlich zu einer 25-prozentigen Erhöhung des kumulativen Urinausscheidung in diesen ersten 5 Tagen. Das heißt, 25% Verstärkung der Urinausscheidung. Das lag an 10,8 Liter Ausscheidung in der Empagliflozin gegen 8,7 Liter in der Placebo-Gruppe. Entsprechend ging der Furosemidbedarf runter und das NT-proBNP, das lag beim Einschluss so im Mittel bei 4.800, das sank deutlich schneller. Ebenso ging das Gewicht der Patienten schneller runter und der EQ5D-Lebensqualitäts-Questionnaire, der hat sich schneller verbessert bei den Patienten. Also für mich ist sozusagen das Fazit der Studie, dass mit Sicherheit, das heißt, es gab kein negatives Sicherheitssignal, es kann also frühzeitig mit einer SGLT2-Inhibitortherapie begonnen werden, in dem Fall hier mit Empagliflozin. Und es zeigt sich, dass das gut vertragen wird und die Urinausscheidung deutlich steigt.
Stefan, danke erstmal. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Studie. Aber die haben ja 25 Milligramm Empagliflozin genommen. Warum eigentlich? Ich meine, wenn die Zulassung für die HF 10 Milligramm sind?
Genau, das ist eine spannende Frage. Die wurde auch bei Studienbeginn ausführlich diskutiert. Letztendlich gibt es, wenn man sich die Daten der EMPA-REC-Outcome-Studie, die ist ja schon 2016 publiziert und war ja eigentlich eine Diabetes- und keine Herzinsuffizienzstudie, aber die ganze Idee, die stammt ja aus der Studie SGLT2-Inhibitoren EMPA in dem Fall bei Herzinsuffizienz zu verwenden. Und in der EMPA-REC-Outcome-Studie, da wurden die Patienten in 3 Gruppen randomisiert, nämlich in Empagliflozin 10, 25 Milligramm oder Placebo. Und es gab ein etwas stärkeres Signal, zum Beispiel in der Gewichtsreduktion für die 25 Milligramm Dosierung. Und das war der Grund, warum Empagliflozin 25 Milligramm hier verwendet wurden. Ich kann letztendlich nicht wirklich beantworten, ob das genau das Gleiche gewesen wäre, wenn man 10 Milligramm benutzt hätte in der Studie. Wahrscheinlich wäre es ein ähnliches Signal, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzlesen.
Ich fand es ja auch bemerkenswert, dass die Nierenfunktion nicht oder so gut wie nicht beeinflusst wurde. Wir haben ja damals die Nierendaten von Kidney noch gar nicht gehabt. Ne? Also die hatten ja, glaube ich, um die 50% GFR, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das waren ja doch nicht so richtig, sagen wir mal, dolle Kranke. Unsere Herzinsuffizienten, die krauchen ja alle so um die 30 rum und nicht so sehr viel mehr. Aber das war schon bemerkenswert, dass man da wirklich mutig sein kann.
Das ist richtig. Ich meine, letztendlich ist ja die gute Nachricht für das Empagliflozin, dass wir da ein Medikament haben, was wir auch bei Patienten mit einer deutlich schlechteren Niere benutzen können als alles, was wir vorher hatten. Es waren Patienten ausgeschlossen, die ein AKIN, also Acute Kidney Injury, Stadium von 2 oder darüber hatten. Das heißt, es waren wirklich nicht die schwerst Niereninsuffizienten, die in die Studie eingeschlossen wurden. Da gab es sozusagen noch ein vorsichtiges Sicherheitsnetz. Insofern hast du da schon recht, es waren nicht die schwersten Nierenkranken, die eingeschlossen wurden.
Jetzt habe ich eine Frage bezüglich der erhöhten Diurese, die diese Patienten dann aufgezeigt haben. Also wenn die Patienten Diuresesteigerungen gezeigt haben, war denn vielleicht die Background-Diuretikatherapie vielleicht niedrig? Also wenn man das, wenn die Idee dahinter ist, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Volumen daraus zu holen, wenn da noch Luft war?
Ja, das kann man wahrscheinlich tatsächlich so formulieren. Also ich sag mal, was glaube ich das Spannende ist, dass der Furosemidbedarf auch runterging. Das heißt, die kumulierte Furosemiddosis in der Gruppe, die Empagliflozin gekriegt hat, die war auch niedriger. Aber jetzt während der akuten Krankenhaustherapie, ich glaube, du meinst ja sozusagen den Background, also womit die kamen, die Patienten, oder?
Aber auch in diesem Akutsetting, also ich finde es halt immer so schwierig festzustellen, wie viel ist denn jetzt richtig? Machen wir es ja im Blutdruck irgendwie fest, ob der Patient das gerade noch aushält, dass man irgendwie so viel Volumen wie irgend möglich da rauszieht. Also in meiner Vorstellung ist, wenn ich mit den Diuretika schon am Anschlag bin, dessen, was der Patient tolerieren kann, und da setze ich dann SGLT2 drauf oder setze ich SGLT2 drauf und reduziere dann dafür meine Diuretikatherapie, um da ein bisschen Raum zu schaffen. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wie ich das, also wenn ich jetzt überlege, ich will das machen, wie würde ich machen? Würde ich meine Diuretikatherapie reduzieren, um Raum zu schaffen für das SGLT2?
Das ist eine spannende Frage. Also ich kann die jetzt spontan nicht beantworten, aber ich meine, also mein Eindruck, aber eher aus der Praxis ist, dass so der diuretische Effekt von den SGLT2-Inhibitoren, der ist ungefähr so wie der von HCT. Also die haben schon einen diuretischen Effekt, aber es sind nicht die potentesten aller Diuretika. Insofern würde ich sagen, muss man deswegen, oder sagen wir vielleicht formulieren wir es anders, jemand, der einen SGLT2-Inhibitor hat und nur eine niedrige Dosis, meinetwegen Torasemid, vielleicht braucht er die dann anschließend nicht mehr. Das würde ich jetzt durchaus, das wäre ich, glaube ich, bereit zu akzeptieren. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, die SGLT2-Hämmer, die sind keine teuren Diuretika. Ich glaube, da müssen wir unbedingt weg, weil die haben einfach so viele pleiotrope Effekte in Richtung Harnsäure, in Richtung Ketonmetabolismus, in Richtung Niere, nephroprotektiv. Also ich finde es gar nicht gut, da so viel nur über Diurese zu reden. Also für mich ist die Message jetzt früh reingehen. Das ist eigentlich das, was ich aus der Studie lerne, auch wenn es nur eine kleine Studie war.
Würdest du jetzt aber sagen, wenn das jetzt mit 25 gemacht worden ist, mit 25 Milligramm, dass man die auch geben muss? Oder halten wir uns an die Empfehlung von 10 Milligramm? Wie siehst du das?
Naja, ich würde denken, ein Muss kann man aus einer Studie mit 60 Patienten schon mal gar nicht ableiten.
Ist klar.
Also für mich lautet die Message früh beginnen. Und ich würde.
Aber das ist ja ein spannender Take, ja. Also bei vielen von den Sachen sagt man ja, wenn der Patient dann irgendwie rekompensiert und stabil ist, dann Umstellung der Therapie auf neue Substanz. Aber an der Stelle kann man sagen, Patient kommt in die Klinik, ist dekompensiert, ich kann gleich damit beginnen.
Und das war in der Studie safe. Ja. Das würde ich, glaube ich,
das ist, glaube ich, ein guter Check. Ja, cool.
Stefan, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Du bist ja auch Co-Autor auf dem Paper. Wirklich spannende Arbeit. Was ich vor allem an dieser Studie cool finde, es sind ja nur 60 Patienten und man schafft es trotzdem mit einem coolen Studiendesign mit 60 Patienten in Circulation reinzukommen. Fand ich ganz motivierend. Aber ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt alle Patienten, so wie es die Leitlinien auch empfehlen, mit der Vierer-Therapie einstellen, wie häufig sehen wir noch die SGLT2 nativen Patienten, Herz- und Effizienzpatienten? Das waren jetzt alles de novo Patienten, glaube ich, hast du gesagt, ne?
53% waren de novo. Was heißt, 47% der Patienten waren eben nicht de novo und trotzdem haben zum Beispiel einen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten nur 20% gehabt. Das sind so Sachen, da staune ich dann immer. Mhm. Die Patienten sind nicht optimal therapiert, die da, ich sage jetzt mal, in der freien Wildbahn unterwegs sind und ich frage mich immer, warum.
Aber da sind wir wieder bei der App. Ne?
Also für alle, die gerade beim letzten Mal nicht zugehört haben, es lohnt sich auch, die vorige Folge sich anzuhören. Ja, da werden wir Ärzte nämlich in Verantwortung genommen.
Na gut, ich weiß nicht, gibt es noch Punkte, von denen ihr denkt, dass die wichtig sind? Ansonsten sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende angekommen. Ne?
Super cool, vielen Dank, lieber Stefan. Also ich weiß jetzt, dass ich SGLT2-Inhibitoren auch im Akutsetting gleich früh einsetzen kann zum Benefit der Patienten. Und von Felix habe ich gelernt, dass Patienten schon an der Stimme sich zeigen, wenn sie kurz vor ihrer Dekompensation und dass das ein Tool ist, das wir vielleicht in Zukunft auch häufiger nutzen werden. Ich versuche auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit Patienten telefoniere, mehr auf die Stimme zu achten. Vielen Dank, das war eine großartige Folge. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich freue mich auf unsere nächste Folge am 24. August. Schalten Sie gerne wieder ein.
Das war Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.